Willkommen auf dem Fantasy Channel. Heute mit Wiedergeburt von Michael Schmidt. Düstere Fantastik, ausgesucht von Alicia Bionda aus den Geschichten von Literra. Wiedergeburt von Michael Schmidt. Es ist die schlimmste Zeit des Jahres. Die Tage werden immer kürzer, der Himmel ist ein einziges Grau und bar jeder Sonne. Nicht nur nachts ist es empfindlich kalt, auch tagsüber bleiben die Temperaturen einstellig. Der immerwährende Nieselregen bringt schmerzhafte Kälte auf meine gerötete Haut. Die Lahn liegt träge fließend im Tal, die Ufer sind trostlos und die Hänge des Schiefergebirges kahl und traurig. Ich gehe den schmalen Weg entlang, folge den Windungen des Flusses. Selten nur begegne ich Hundebesitzern, die einzigen, die bei diesem Sauwetter vor die Tür gehen. Nicht mal die allgegenwärtigen Fahrradfahrer lockt es an diesem grauen Novembersonntag vor die Tür. Es ist der erste Advent. Der Dezember steht vor der Tür. In unserem kleinen Städtchen erstrahlt schon die Vorfreude des nahenden Weihnachtsfestes. Doch hier draußen bekommt man von bunten Lichtern und Nikoläusen nichts mit. Es ist ruhig hier. Von fern hört man den vorbeirauschenden Autoverkehr, doch der Regen schluckt den Großteil des Lärms. Kein Schiff fährt auf dem menschenleeren Fluss, einzig Enten und Schwäne ziehen unbehelligt ihre Bahn. Ich erreiche die alte Eisenbahnbrücke, rostig, aber immer noch mächtig thront sie über den Fluss, ein Relikt aus alter Zeit. Ich verharre an der Kurve, jetzt genau im Schatten der Brücke. Das Wasser schimmert grünbraun, ohne Strömung. Der Fluss ist so tot wie meine Seele. Ich trete näher an das Ufer heran, das Wasser jetzt nicht mehr weit von meinem Schuh entfernt. Wie kalt ist die Lahn. Kalt genug, um zu sterben. Das Wasser gibt das Leben, das Wasser nimmt es wieder. Ich trete zurück. Auf der Wasseroberfläche spiegelt sich ein seltsames Wesen, mächtige Flügel, spitze Ohren, die fast wie Hörner wirken, der Körper verbirgt sich im Schatten. Einzig die Arme treten hervor, doch ihre Proportionen sind unnatürlich verzerrt. Die Gestalt ängstigt und bestärkt mich gleichzeitig. Sie erweckt eine tiefe Sehnsucht in mir. Es ist nicht der richtige Zeitpunkt zum Sterben. Ich streife die Last des Lebens für einen kurzen Moment von meinen schmalen Schultern. Dann kehre ich zurück in meine Heimstadt. Eine Erkenntnis reift in meinem Innern. Arcadia ist erwacht. Die Heizkörper strahlen ihre unpersönliche Wärme ab. Jakob steht vor mir und blickt mich hasserfüllt an. Seine dunklen Augen zeigen ein Feuer, das er in den 7 Jahren unserer Ehe nicht besessen hat. Er schreit mich an, Lautstärke statt Argumente. Sein Hass prallt an mir ab, ohne mich zu berühren. 7 Jahre wirkte er gleichgültig, lebte mit mir wie in einer Wohngemeinschaft, nicht wie in einer Beziehung. Warum wollte er nicht früher gehen? Warum hat er mich nicht vorher schon freigegeben? Er glaubt, dass ich eifersüchtig bin. Er glaubt, das junge Ding, mit dem er das Bett teilt, wäre der Grund für meine Melancholie. Er glaubt, ich sollte um unsere Beziehung kämpfen. Dabei weiß er genau, dass sie nun endgültig in die Brüche gegangen ist. Wir hatten keine Beziehung und die ist jetzt zu Ende. Geh, mehr sage ich nicht zu ihm. Schaue ihm fest in die Augen. Was er dort sieht, lässt ihn zurückweichen. Hastig packt er seine Jacke. Dann verlässt er unsere Wohnung. Die Gestalt, die ich an der Lahn zum ersten Mal erblickt hatte, schält sich langsam aus der Dunkelheit heraus. Ira ist erwacht. Der 2. Advent. Seit Jakobs Auszug bin ich erleichtert. Soll er doch das Bett mit dem jungen Ding teilen? Soll er doch seine Ersparnisse mitnehmen und auch unseren Freundeskreis? Eine Last ist von mir gefallen. Ich gehe in die Stadt, schlendere durch die kleinen Gässchen. Alles leuchtet und ein Hauch von Heiligkeit liegt in der Luft. Die Leute sind freundlich und zuvorkommend, der Geist des Weihnachtsfestes hat sie im Griff. Ich komme kaum weiter, schwätze hier und halte da. Viele trösten mich, und nicht wenige sind entsetzt, als sie erkennen, wie wenig es mir ausmacht, dass Jakob mich verlassen hat. Wir lästern gemeinsam über seine Bettgespielin, und ich genieße das Stück Gehässigkeit, das so gar nicht zu dem feierlichen Adventssonntag passt. Nachbar Albert lädt mich zu einem Wein ein. Wir trinken, plaudern, und ich sehe das Feuer in seinen Augen. Ich trete näher an ihn heran, beuge mich vor und rieche seinen Atem, eine Mischung aus fettem Essen, schwerem Wein und verdorbenem Magen. Ich lächle ihn schüchtern an, proste ihm zu, dann weiche ich zurück, ihm einen verruchten Blick zuwerfend. Das Spiel wiederhole ich 4 Gläser lang, dränge meinen Leib fordernd an seinen, um im nächsten Moment verschämt zurückzuweichen. Albert stopft weiter in sich rein, hier ein Reibekuchen, dort ein Stück Waffel und spült mit Wein und Korn. Seine Augen verzehren sich nach mir und es scheint ihm egal, ob jemand sein Begehren bemerkt und dies seiner Frau weiterleitet. Forsch nehme ich seine Hand und verschwinde leicht torkelnd mit ihm durch die Gassen. In einer dunklen Ecke drängt er sich zwischen meine Beine. Während seine Hände meinen Unterleib erkunden, zahle ich es ihm mit gleicher Münze heim. Albert kennt keine Geduld, und so will er schnell in mich eindringen. Ich halte ihn zurück. Meine Hände übernehmen die Aufgabe, die er meinem Schoß zugedacht hatte. Und schon fließt die Begierde aus ihm heraus, und er lässt ab. Ich wische meine Hände an ihm sauber und husche in die Nacht, den Mann mit offener Hose zurücklassend. Zufrieden kehre ich in meine Wohnung zurück. Ich blicke aus dem Fenster, beobachte die umtriebigen Menschen bei ihrem Tun. Die Saat ist gelegt. Ich gehe früh zu Bett und träume angenehm. Das Flügelwesen zeichnet sich deutlicher ab als vor Wochenfrist. Gula und Luxuria sind erwacht. Der dritte Advent und die Stimmung kippt. Eine gereizte Atmosphäre herrscht vor. Wegen Nichtigkeiten bricht Streit aus. Der kleinste Anlass genügt und es kommt zu Wortgefechten. Erneut gehe ich raus und sauge die vielfältigen Gefühle in mich auf. Ich treffe Alberts Frau Ursula und lasse ein paar Andeutungen fallen. Sie treffen auf fruchtbaren Boden. Es dauert nicht lange und sie kehrt nach Hause zurück. Das doppelverglaste Fenster schluckt nicht die Eifersucht, die wie ein Kübel Gülle über Albert entleert wird. Zufrieden setze ich meinen Spaziergang fort und spinne Gerüchte. Manche haben einen wahren Kern, andere entstehen einzig in meiner Fantasie. Es dauert nicht lang und die Streitereien entflammen an allen Ecken. Wieder eile ich durch die kleinen Gässchen und sauge die Emotionen in mich auf. Ich spüre förmlich, wie sich die vielfältigen Gefühle in mir sammeln, wie ein trockenes Gefäß, das begierig die Flüssigkeit in sich aufsaugt. Nachts webe ich meine Träume. Die spitzen Ohren der Gestalt waren eine Täuschung. Es sind Hörner, und sie entspringen der niedrigen und fliehenden Stirn. Invidia ist erwacht. Der vierte Advent und die Vorfreude wächst begierig unter den Bewohnern unseres Städtchens. Die Emotionen sind sehr unterschiedlich. Die einen sind vollkommen beseelt vom bevorstehenden Fest, fühlen sich gottnah. Milde lächeln sie ihre Nachbarn an, die sie für gottlos und dekadent halten. Ich bestärke sie in ihrer Arroganz, schmeichle ihrer Eitelkeit. Die anderen sind unruhig und beladen mit dem Stress der Vorweihnachtszeit. Sie gehen zum Friseur, um sich ein standesgemäßes Aussehen zu verpassen, kaufen teure Kleider, die sie in der Abendmette stolz präsentieren. Nach der Messe tuscheln sie untereinander. Ich weise auf das exquisite Kleid von Frau H. hin, lästere über den Fleck auf Frau K.'s Rock. Begierig nehmen sie die Fäden auf, spinnen sie weiter und feinden sich in ihrer Arroganz an. Die Gestalt meiner Träume hat jetzt kräftige Hinterläufe und wirkt immer lebendiger. Superbia ist erwacht. Dann ist es soweit. Der entscheidende Tag ist gekommen, der heilige Abend. Die Sterne stehen am Himmel und überall sitzen die Menschen zusammen, in Liebe und in Hass, in Neid und in Verbundenheit, in Missgunst und in Respekt, in Gereiztheit und in Ruhe. Ich sauge all diese Gefühle und Empfindungen in mich auf. Die Stadt ist aufgeladen, ein Quell unendlicher Emotionen. Und überall stehen die Geschenke im Mittelpunkt, große, bunt verpackte Präsente, manche auch klein und wertvoll, mal mit Liebe ausgesucht, mal nachlässig auf die Schnelle erworben. Jeder blickt ängstlich, ob er auch das schönste Geschenk bekommen hat, blickt verbissen auf den Nachbarn. Ist sein Geschenk größer, teurer oder gar origineller? Ich spüre es. Avaritia ist erwacht. Der Moment ist gekommen. Ich gedenke Jakob, meiner Familie, meiner Nachbarn. Dann trete ich plötzlich und ohne Vorankündigung auf die Straße. Der Wagen kann nicht mehr ausweichen. Das grelle Scheinwerferlicht blendet mich. Bremsen kreischen, dann gibt es einen Schlag. Die Lichter gehen aus. Im Angesicht der 7 Sünden habe ich mich geopfert. Acedia, Ira, Gula, Luxuria, Invidia, Superbia und Avaritia. Die Wiedergeburt ist eingeleitet, das Leben verspottet. Sterben und Entstehen, das eine ist die Essenz des anderen. Erst der allgegenwärtige Schmerz, ich liege da, die Knochen zermalmt, Blut fließt aus mir heraus, es wird kalt, es wird kälter. Das Leben tropft aus mir, wie aus einem zerbrochenen Gefäß. Plötzlich erkenne ich den weißen Tunnel. Ein starker Sog zerrt an mir, an meinem Geist, an meinem Körper. Ich spüre, wie sich die Verankerung in diesem Körper löst. Wie Dornen zieht sich mein Ich aus Muskeln, Sehnen und Organen. Ich erkenne, bisher war ich nur zu einem Teil existent. Der geistige Teil meiner Seele war mir bewusst. Der körperliche Teil gefangen in der Materie, dieser löst sich jetzt schmerzhaft aus dem Fleisch. Der Sog wird stärker, und ich löse mich vollkommen aus dem Jetzt, aus der Körperlichkeit. All die Emotionen um mich herum prasseln ungefiltert auf mich ein, lassen mich wachsen, ich werde größer und stärker, sauge die mentale Energie in mir auf. Dann ist der Übergang geschafft. Die Fesseln der Menschlichkeit abgelegt. Ich erkenne mein wahres Ich, leuchtend und mächtig, wiedergeboren am heiligen Abend, wieder der Natur Jesus Christi. Eure Sünden haben es mir ermöglicht, mir, dem gefallenen Engel. Ich breite die Schwingen aus und suche die Welt heim. Ein Schatten fällt über sie und er wird immer länger. Die 2. Litera-Geschichte für heute im Fantasy-Channel stammt von Fabienne Siegmund und heißt Die Bücherhasserin.
Sie war dabei, die alte Lou, meine ich. Sie hat gesehen, wie die Bücher brannten.
Mein Gegenüber nickte. Aber wenn ich du wäre, würde ich sie nicht darauf ansprechen. Lou hasst Bücher. Mich würde nicht wundern, wenn sie selbst ein paar ins Feuer geworfen hätte. Ich nickte. Jeder wusste, dass Lou Bücher hasste, aber ich hatte herausgefunden, dass das nicht immer so gewesen war. Und heute am Tag vor Weihnachten musste ich sie nach den brennenden Büchern fragen. Sie war meine letzte Hoffnung. Denn mit den Büchern, die ins Feuer gegangen waren, war etwas verbrannt, das ich liebte. Nicht bloß eine Geschichte. Meine Liebe war in den Flammen umgekommen. Natürlich hatte ich versucht, das Buch, das ihre Heimat gewesen war, zu retten. Aber gegen die Handlanger derer, die Bücher auf Listen setzten, die besagten, dass sie brennen müssten, hatte ich keine Chance. Als das Buch mein kleines Haus verließ, war auch sie gegangen. Minuten zuvor hatte sie noch in meinen Armen gelegen, die weiche Haut ein wenig trocken und rissig wie Papier, und ihre braunen Haare rochen immer ein wenig nach Leder. Das Schönste an ihr aber waren ihre Augen.
Indigoblau wie Tinte waren sie und voller Worte. Emily, so hieß sie, so hatte sie schon in den Zeilen des Buches geheißen, aus dem ich sie hinausgeschrieben hatte. Immer schon hatte ich gewusst, dass ich es konnte. Man stellte hier ein Wort um, fügte dort ein bisschen Traum und Fantasie hinzu, und schon flatterte die Figur aus den Zeilen heraus. Bei Emily war es schwerer gewesen als bei Figuren, die nur Zierde waren. Emily war die Protagonistin ihres Stückes gewesen. Sie war natürlich zu Beginn verwirrt. Immerhin hatte ich sie aus ihrer vertrauten Umgebung geradewegs in eine andere Zeit geholt. Aber schon nach kurzem war sie ebenso verzaubert von mir, wie ich von ihr. Wir hielten einander an den Händen und gingen spazieren. Nicht einfach, wenn die Begleiterin leicht ist wie eine einzelne Seite und man stets darauf achten musste, dass der Wind sie nicht davonwehte. Wir tauschten knisternde Küsse aus. Und mehr. Einmal wäre sie fast in unserem Feuer verbrannt, so hungrig und heiß waren unsere Berührungen geworden. Das Buch aber, aus dem sie gekommen war, trug ich stets bei mir. Sie konnte nicht ohne es sein. Kein Wesen, das aus den Büchern sprang, konnte das. Doch dann waren die Männer gekommen mit ihren schwarzen Karren, auf denen schon andere Bücher lagen, gefährliche Bücher. Sie nahmen mir einfach ihr Exemplar, und dann gingen sie raschen Schrittes zum Marktplatz, wo ein weiterer Scheiterhaufen aufgebaut worden war, auf dem die Geschichten brennen würden. Ich beobachtete, wie Emilys Buch herzlos den Flammen übergeben wurde, und ich sah auch Emily, wie sie ins lodernde Feuer gestoßen wurde, weil ihr Leben mit dem des Buches verbunden war. Niemand außer mir, so schien es, konnte es sehen. Dann aber hatten meine Augen die alte Lou gefunden, die in das Feuer starrte, genau dorthin, wo sich Emily auflöste. Da wußte ich, daß sie sie gesehen hatte, und ich begann sogleich mit meinen Fragen über die alte Lou, einer Ahnung folgend, daß sie mir helfen können würde. Vielleicht war es auch nur eine Hoffnung, die mein Herz brauchte. Ohne Emily war es zerbrochen, vielmehr verloren, denn Scherben konnte man zusammenflicken, aber ich hatte nicht einmal diese. Am Ende hatte mir die alte Mary etwas gesagt, das mir weiterhelfen könnte. Lou hatte einst Bücher geliebt, so wie ich. Sie war in Geschichten verschwunden und manchmal nicht wieder aus ihnen aufgetaucht, und, so sagte Mary mir, selbst ihr Timothy schien aus einer solchen Geschichte gesprungen zu sein. Er hat sogar immer ein wenig nach Büchern gerochen. Wann hat sie angefangen, Bücher zu hassen? Als Timothy verschwunden ist, hatte Mary schließlich gesagt. Er war von einem Tag auf den anderen einfach weg, wie eine Seifenblase, die zerplatzt. Darum musste ich Lou fragen. Sie hatte kein Buch ins Feuer geschmissen, sie war zu erstarrt gewesen. Sie hatte Emily gesehen, hatte erkannt, was sie war, vielleicht, weil Timothy genauso gewesen war. Lou war nicht leicht zu finden. Man sah sie nur, wenn die Bücher brannten, aber ich fand sie trotzdem, morgens beim Bäcker. Sie stand bereits in der Schlange, als ich kam, und ich stellte mich hinter sie. »Lou?« Sie reagierte zuerst nicht, doch als ich ihren Namen wiederholte, drehte sie sich um. Eigentlich hatte ich mit etwas Belanglosem anfangen wollen, aber ich erzählte ihr direkt von Emily und davon, dass ich sie beim Feuer gesehen hatte. Als ich geendet hatte, schüttelte sie den Kopf. »Ich kann dir nicht helfen«, sagte sie knapp. »Aber es ist Weihnachten«, erwiderte ich, denn ich glaubte an Weihnachten und die Wunder dieser Nacht. Ich glaubte an das Happy End, das ich so oft in den Büchern gefunden hatte, und in Emily, was das Gleiche war. Auch diesen Gedanken teilte ich Lou mit. »Das Leben ist kein Traum und es hat auch kein Happy End. Das Leben besteht aus aneinandergereihten Fakten und am Ende steht der Tod. Es gibt Geschichten, die sagen etwas anderes«, erwiderte ich. Eigentlich sagten alle Geschichten etwas anderes. Doch die alte Lou fuhr mir über den Mund. »Bücher sind gefährlich. Es gibt so gar nichts, das gefährlicher ist. Man sollte alle verbrennen.« Ich sah sie fassungslos an. »Was ist mit Timothy?« fragte ich. Wir hatten die Bäckerei verlassen. Sie zuckte zusammen, als hätte ich sie geschlagen.
»Woher weißt du von Timothy?« flüsterte sie.
Ich reagierte nicht auf ihre Frage, stattdessen konfrontierte ich sie mit meiner Vermutung. Timothy war wie Emily, nicht wahr? Was ist mit ihm geschehen? Ist sein Buch auch verbrannt oder ging es einfach verloren? Die alte Lou schüttelte heftig den Kopf. Timothy war ein Traum und aus Träumen wacht man nun mal auf. Deshalb sollte man es gleich lassen und ohne Bücher ist es einfacher, nicht zu träumen. Jetzt war ich es, der den Kopf schüttelte. Timothy war auch der Bestandteil einer Geschichte, widersprach ich. Geschichten enden, sagte Lou mit harter Stimme. Genauso wie Bücher enden, deshalb lese ich nicht mehr, weil Bücher Lügen sind und falsche Versprechen, die stets gebrochen werden, wenn man sie wieder zuschlägt und feststellt, was wirklich ist. Ich weiß es, denn ich bin ihnen gefolgt, habe ihren Lügen und falschen Versprechungen geglaubt, aber sie halten nichts, nie. Für einen Moment hielt sie inne, dann sagte sie eindringlich, »Versprich mir, den Büchern nie mehr zu glauben.« Sie wandte sich ab und eilte durch den dichter werdenden Schnee davon. Ich folgte ihr. »Aber es ist Weihnachten«, wiederholte ich wie ein kleines Kind, das nicht einsehen wollte, wenn sein Argument lächerlich war. Doch Lou sagte nur, »Bücher sind gefährlich, das hätte man dir sagen sollen.« Mein Mund klappte zu einer Erwiderung auf. Ich wollte sagen, dass Bücher nicht gefährlich, sondern wunderschön waren, aber ehe ich dazu kam, sprach sie erneut. »Sie ist verbrannt. Finde dich damit ab. Es gibt kein Happy End. Das ist die größte Lüge der Geschichten überhaupt.« Und dann ging sie, ließ mich einfach stehen. Ich war nicht fähig, mich zu rühren, nur meine Lippen bewegten sich unentwegt. »Aber es ist doch Weihnachten. Es ist doch Weihnachten.« Irgendwann ging ich zurück zu meinem Haus und griff nach einem Buch, das mir vertraut wie ein Freund war, aber es gab Momente, da war selbst der beste Freund keine Hilfe. Ich blätterte dennoch eine Weile darin, griff nach einem anderen, sprang von Geschichte zu Geschichte, und als es dämmerte, begriff ich, dass die alte Lou recht hatte, was die Bücher betraf. Sie waren Lügner, sie machten falsche Versprechungen, denn das Leben selbst war immer anders, kälter, trostloser, ärmer. Ich fluchte über die alte Lou. Mit diesem Wissen würde ich nie wieder ein Buch anfassen können, ohne enttäuscht zu werden, doch wozu hätte ich auch? Emily wäre in keinem von ihnen. Sie war fort. Wie hatte Lou gesagt? Verbrannt. Wahrscheinlich war ihr Timothy auch verbrannt. Zu allen Zeiten hatten Bücher ins Feuer gehen müssen. Müde fiel ich ins Bett, aber ich schlief nicht. Ich wollte nicht träumen. Träume waren ja auch nur Geschichten, von denen man sich wünschte, sie würden sich erfüllen, wenn sie schön waren. Keine Träume, keine Geschichten, kein Schmerz, wenn man erwachte. Aber dann schlief ich doch ein, verschlief die Nacht, in der ich sonst stets auf die Wunder wartete. Sie waren immer gekommen, hatten in den Geschichten geschlafen, die ich mit dem Aufklappen eines Buchdeckels geweckt hatte. Da waren Abenteuer gewesen, Träume, die sich erfüllten, Menschen, die liebten und litten und immer wieder Wunder, die wahr wurden. Gerade in den Weihnachtsgeschichten. Emilys Buch war keine Weihnachtsgeschichte gewesen. Ehrlich gesagt kannte ich nicht einmal das Ende von Emilys Geschichte. So weit hatte ich nie gelesen. Jetzt war es zu spät. Sie war verbrannt. Ich träumte von ihr, und im Traum konnte ich sie riechen. Doch der Geruch verschwand, als ich erwachte und wieder allein war. Wie die alte Louis gesagt hatte, nichts ist schmerzvoller, als aus einem Traum aufzuwachen. Um all den falschen, herzensbrechenden Büchern im Haus zu entfliehen, stürzte ich zur Haustür und rannte heraus, so jedenfalls der kopflose Entschluss, den ich gefasst hatte. Aber direkt auf der Türschwelle geriet ich ins Straucheln, weil ich über ein Paket fiel, das jemand dort abgelegt hatte. Ein kleiner Briefumschlag klemmte zwischen Schnur und Paket. Ich wusste sofort, dass es ein Buch war. Ich wusste sogar, welches es war. Es konnte nur eins sein. Es war schließlich Weihnachten, und an Weihnachten geschahen Wunder. Ich dachte daran, was ich noch alles über die alte Lou gehört hatte, dass sie Bücher zwar hasste, aber doch sammelte. Neugierig riss ich den Umschlag auf. Es lag nur ein Blatt drin, beschrieben in einer eigentümlich alten und zittrigen Schrift. Alle Geschichten enden traurig, für irgendwen, aber vielleicht nicht an Weihnachten.